Dafür wollen wir dir danken, dass das stimmt und dass du das ganz oft uns in der Bibel zusagst. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte vergehen nicht. Und wir danken dir für diese Zuverlässigkeit und diese Beständigkeit deines Wortes. Und deswegen sind wir froh, wenn wir heute Abend zusammenkommen können und ein Stück von diesem Wort für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und wir bitten dich um deinen Segen für das Reden, das Hören, das Aufnehmen, das in unser Leben hinein transportieren lassen durch deinen guten Heiligen Geist. Tu das in unserer Mitte und segne dazu auch Nor und ihren Dienst unter uns. Und hab herzlichen Dank, dass du selbst, unser Herr und Haupt und Hirte, in unserer Mitte bist. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Ja, gestern Abend waren wir schon in 2. Mose 34, sogar kurz in 2. Mose 40. Heute Morgen sind wir zurückgewandert, 2. Mose 17, Rephidim. Und heute möchte ich wieder ein bisschen vorangehen, 2. Mose 32. Aber im Vergleich mit gestern Abend ist das auch wieder ein bisschen zurück. Macht nichts. Ich denke, das ist eben deswegen heute Abend, ich weiß, das ist deswegen heute Abend so geplant, weil das eine einzelne Geschichte ist, die wir auch so betrachten möchten. In 2. Mose 20 hat das Volk Mose gesagt, also wir können das nicht mehr ertragen, dass Gott direkt zu uns spricht. Er hat vom Berg aus gesprochen und sie haben Mose praktisch gesagt, er soll ihr Mittler sein. Und Gott hat gleich darauf mit Mose gesprochen und ihm dann gesagt, der Herr sprach zu Mose in 2. Mose 20, so sollst du, Vers 22, zu den Kindern Israel sprechen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe, darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Das ist ein Refrain, das hören wir immer wieder von Gott. Keine Götzen. Das waren sie natürlich gewohnt. In Ägypten haben die das so erlebt, haben da auch teilgenommen, sind nicht ganz frei davon geblieben. Auch während der Wüstenreise bleiben sie nicht ganz frei davon. Auch im verheißenen Land später bleiben sie nicht ganz frei davon. Und dann bestellt Gott Mose in 2. Mose 24, 12 zu sich auf den Berg. Jetzt kommt ein richtig privates Gespräch. Er will Mose das Gesetz auf steinernen Tafeln geben. Und Mose macht sich in 2. Mose 24, Vers 12 auf, samt seinem Diener Josua heißt es, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur, wir haben ihn heute Morgen kennengelernt, sind bei euch. Wer eine Gelegenheit hat, der wende sich an sie. Also diese Männer sind verantwortlich für das Volk, solange Mose abwesend ist. Und irgendwann haben sich dann auch Mose und Josua getrennt. Denn in Vers 15 von 2. Mose 24 ist Mose allein. Als er auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Das sind dann die 6 Tage, worüber ich schon gesprochen habe, dass er warten musste. Dann wurde er eingeladen und durfte er alleine in die Wolke hineingehen. Und unterdessen inzwischen wartet das Volk am Fuß des Berges. Warten ist spannend. Erwarten ist spannend. Und warten ist spannend, wenn man erwartet. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war früher, als der Geburtstag näher rückte, dann hat man Tage gezählt und Stunden, da habe ich immer wieder nachgefragt, wie viele Nächte noch, wie viele Stunden noch, die letzte Nacht war furchtbar, hat man gewacht und gedacht, wie ist es morgen, dann kam der Geburtstag, war man kaputt. Aber wir wussten zumindest als Kinder, der Geburtstag kommt und es sind noch 3 Tage, es sind noch 2 Tage. Das Volk wusste nicht, wie lange es warten musste. Wir wissen es im Nachhinein, im Rückblick, es waren 40 Tage und 40 Nächte, das ist mehr als ein Monat. Und ich denke, wenn man so lange warten muss, dann kann das Warten die Erwartung verlieren, oder? dann verschwindet die Erwartung. Und wir haben eben die Israeliten kennengelernt als ein Volk, das sowieso ungeduldig war, das immer gleich haben wollte, was es sich wünschte, das schnell unzufrieden war, die sich auch schnell von ihrem Alltag fangen ließen. Es waren keine Menschen, die groß dachten, die große Vorstellungen oder Erwartungen hatten oder eine Vorfreude. Sie ließen sich wirklich von ihrem Alltag fangen und sogar die Verheißung eines wunderschönen Landes, wo sie dann wohnen durften später, konnten sie nicht so reizen, dass sie sich mit Begeisterung nach vorne ausgestreckt haben. Sie streckten sich eigentlich nach nichts aus. Es ging nur darum, dass der Alltag halbwegs okay war, dass sie das bekamen, was sie haben wollten. Nach allen Wundern, die Gott bei diesem Volk, unter diesem Volk getan hatten, waren sie noch immer nicht ganz bei der Sache dabei. Und die Voraussicht jetzt auch, dass Mose mit einer Botschaft Gottes von dem Berg zurückkehren wird, hält sie nicht wach. Und vielleicht ist es so gewesen, dass sie ein paar Tage aufgeregt darüber gesprochen haben, Mose kommt zurück, er ist bei Gott. Wir haben das so verabredet, Gott wird jetzt über Mose mit uns sprechen. Mit was für einer Botschaft wird er zurückkommen? Aber dann verloren sie ihren Interesse und dann gingen sie einfach zur Tagesordnung über. Und Aaron und Hur, die eben während Mose Abwesenheit verantwortlich waren für das Volk, hatten es nicht leicht. Denn während Mose überwältigt und beglückt oben am Berg war in der Anwesenheit Gottes, wurden die Menschen im Tal ungeduldig. Es geschah ja nichts, kennen wir, oder? Man erwartet etwas von Gott, aber es geschieht nichts. Und dann fing man an, untereinander zu reden, so stelle ich mir das vor. Dann kam Ungeduld hoch, Frustration hoch, Unzufriedenheit hoch. Das sind sehr starke Emotionen, oder? Die das in sich haben, uns mitzureißen. Entscheidungen, woran Ungeduld zugrunde liegt, das sind meistens nicht die besten Entscheidungen. Und das trifft in dieser Situation zu, denn was folgt, was unten am Fuß des Berges geschieht, ist ein unvergessliches Geschehen, ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Das Volk soll Mose erwarten, aber es dauert länger, als sie erwarten. Das ist ein Problem mit Gott, denn er hat eine ganz andere Auffassung von Zeit als wir. Wir möchten gerne, dass etwas, was wir wünschen, schon gestern geschehen wäre und wenn es nicht geschehen ist, dann heute und jetzt. Aber Gott hat eine andere Auffassung. Und ehrlich gesagt ist das für uns auch nicht immer leicht, oder? Dieses Warten auf Gott. Wir denken, es ist die höchste Zeit, dass er jetzt eingreift, dass er meine Situation verändert oder dass sich was tut oder dass er was tut. Und Gott hat Zeit. Das ist manchmal frustrierend. Und wir lesen jetzt 2. Mose 32, ab Vers 1 bis 6. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eure Söhne und eure Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Und da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ aufrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Das Volk wird geprüft. Es soll warten, aber sie sind nicht standhaft, sie bestehen diese Prüfung nicht. Gott ist zwar geografisch mit ihnen vorangekommen, sie sind von Ägypten bis an den Sinai gekommen, aber in ihren Herzen hat sich nicht viel getan. Da ist Gott nicht mit ihnen vorangekommen. Sie sind nach wie vor, diese alten Menschen, schnell unzufrieden. Noch nicht so lange her haben sie Mose gebeten, Gottes Sprechrohr für sie zu sein. 20, Vers 19, rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Und jetzt tun sie, ich weiß nicht, ob ihnen das aufgefallen ist, tun sie, als kennen sie Mose nicht. Sie sind undankbar, gleichgültig, sie empfinden nichts für diesen Menschen, durch den Gott sie aus Ägypten befreit hat und der ihnen so treu vorangegangen ist. Sie sind nicht einmal besorgt um Mose, weil er so lange wegbleibt. Sie fragen sich nicht einmal, wo er bleibt. Sie sind eher geärgert, weil sie nichts hören. 2. Mose 32, Vers 2. Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Mit diesem Mann Mose. Es ist, als kennen sie ihn nicht. Als haben sie ihn nicht gekannt, nie gekannt. Als halten sie nichts mehr von ihm. Ich empfinde das so, dass Mose ein bisschen abserviert wird. Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Und niemand sagt uns, können wir vielleicht suchen gehen? Oder was könnte geschehen sein? Niemand fragt nach. Das Volk hat eine Alternative. Aaron soll ihnen Götter machen, die ihnen vorangehen sollen. Also Mose, nichts mehr mit Mose. Unglaublich. Nach allen Wundern, die passiert sind, nach Mose Treue, nach allem, was er auch für sie getan hat. Und man fragt sich, wie kommt das Volk darauf, von Aaron jetzt Götter zu verlangen? Wie ist das möglich, dass man sich das so vorstellt, dass diese Götter jetzt Israel vorangehen sollen, nach allem, was sie mit Gott erlebt haben? Generationenlang haben sie gelebt in Ägypten, wo es wimmelte von Götzen. Und in den letzten Monaten haben sie gesehen, wie Gott mit diesen Götzen abgerechnet hat. In den Plagen. Wie er mit ihnen abgerechnet hat und gezeigt hat, ich bin der einzig wahre Gott, das sind machtlose Götter. Wie ist das möglich, dass sie nach all diesen Wundern zurückverlangen, beziehungsweise dass sie zurückfallen in ihre alten Verhaltensmuster? Dass sie den lebendigen Gott einfach fallen lassen und sich ein goldenes Kalb wünschen. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Verse 7 bis 10, dort zählt er vier Sünden auf, die das Volk während ihrer Wüstenreise charakterisiert haben. Übrigens nicht nur während der Wüstenreise, sondern auch in den Jahren danach, als sie schon im gelobten Land lebten. Und in 1. Korinther 10, Verse 7 bis 11, nennt er als erster Götzendienst, als eine der vier Sünden, die er hier auflistet. Danach wird gesagt, dass sie sexuell unmoralisch gelebt haben, sexuelle Sünden. Das ist in Vers 7, in Vers 8 in 1. Korinther 10. Dann sagt er, dass sie Christus versucht haben. Christus, nicht Gott. Und dann sagt er auch in 1. Korinther 10, dass sie immer wieder gemurrt haben. Vier Sünden zählt Paulus auf aus dieser Zeit. Götzendienst zuallererst. Und das ist doch das, was Gott auch zuallererst gesagt hat. Ich bin der einzige Gott, man darf keine Götzen neben mir haben. Götzendienst. Sie haben sexuell unmoralisch gelebt, sie haben Christus versucht und sie haben immer wieder gemurrt. Eigentlich hat dieses Volk immer auf zwei Seiten gehinkt. Das ist das, was Elia dem Volk vorgeworfen hat. Auf dem Berg Karmel, wisst ihr noch? Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wie lange isst ihr noch oder tanzt ihr noch auf zwei Hochzeiten, sagt ihr? In Holland sagen wir, warum isst ihr noch immer von zwei Ufern? Wir haben natürlich was mit Wasser. Man kann nicht von zwei Ufern essen, dann sitzt man im Wasser. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ein bisschen Götzendienst, ein bisschen Gott. Immer mehr Götzendienst, immer weniger Gott. Und das gilt auch für dieses Volk. Und hier in 2. Mose 32 verlangen sie einfach von Aaron, dass der ihnen Götter macht, die ihnen vorangehen sollen. Sie zeigen damit, dass sie Führung und Sicherheit brauchen. Menschlich, nicht verkehrt. Nur suchen sie die verkehrte Führung oder den verkehrten Führer. Wie ist das möglich, dass sie wegkommen von Gott, der gesagt hat, ich habe euch auf Adlersflügeln zu mir getragen, ihr seid mein Eigentum, ich bin für euch da. Sie haben gesagt, ja, auch bei der Bundesschließung, ja, ja, ja. Und jetzt sieht das so anders aus. Sie haben Gott gesehen in Donner, in Blitz, in Feuer auf dem Berg. Sie haben seine Stimme gehört. Sie haben einen Bund mit ihm geschlossen. Frage ist auch, wie ist das mit Aaron? Der war doch von Gott angewiesen als der rechte Hand Mose. Das war doch auch nicht irgendwer. Und Gott hatte doch auch Großes mit Aaron vor. Der sollte Priester werden. Wie ist das mit Aaron? Es kommt der Gedanke auf, was wäre gewesen, wenn Mose nicht so lange mit Gott geredet hat, bis der gesagt hat, ich gebe dir Aaron aus rechter Hand, als Wegbegleiter, dann wäre er nicht da gewesen. Wäre es dann anders gelaufen? Das wissen wir nicht. Es gibt in unserem Leben auch immer wieder, das hätte ich nur oder was wäre gewesen, wenn, das hilft uns nichts. Wir befinden uns jetzt in dieser Situation, wo Aaron eigentlich ja, das Volk in die Irre führt. Er zeigt sich total schwach, während Gott mit diesem Mann auch Großes vorhat und während er auch hier eine große Verantwortung bekommen hat für das Volk. Und er ist dem Druck des Volkes nicht gewachsen. Er gibt nach, er gibt sehr schnell nach. Schauen wir uns mal die Verse an. Er redet nicht einmal. Das Erste, was er sagt, reißt die goldenen Ohrringe ab. Er sagt nicht, also Leute, wie kommt ihr jetzt darauf? Das machen wir doch nicht. Er sagt, reißt die goldene Ohrringe auf. Er fragt nicht einmal, warum sie Götter in ihrer Mitte haben wollen. Er gibt zu, er gibt nach. Und er fängt an, das Ganze zu organisieren. Man soll sein Gold und seinen Schmuck ablegen und es ihm bringen, dann wird er daraus ein gegossenes Kalb machen. Nee, pass auf, er sagt was anderes. Er sagt, man soll seinen Schmuck abreißen. Schnell. Ich frage mich, ob man darin auch etwas von Stress spürt von Aaron. Vielleicht hat er irgendwie noch schnell gehofft, das wird anders, die wollen das doch nicht. Aber er war dem Druck, der Druck nicht gewachsen und gezögert wird hier nicht. Man hat sich dazu entschieden, wir wollen ein goldenes Kalb, um anzubeten, so wie sie das aus Ägypten gekannt haben. Und Aaron lebt seine Verantwortung nicht. In Vers 25 heißt es, dass Aaron dem Volk die Zügel hat schießen lassen. Es gibt Momente, da dürfen wir nicht nachgeben. Nicht unseren Kindern, auch nicht andere, da dürfen wir nicht nachgeben. Da dürfen wir keine Kompromisse schließen, wenn es um den Glauben geht. Da dürfen wir nicht zulassen, was nicht erlaubt ist, was in Gottes Augen falsch ist. Und Aaron hält das Volk nicht von ihrer Sünde ab, er hat sie der Sünde übergeben. Jetzt reißen die Menschen sich ihre goldenen Ohrringe ab und Aaron macht daraus ein goldenes Kalb. Er bildet es mit dem Meißel, heißt es, er gießt es, vielleicht mit Hilfe anderer, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall mit Zuschauern, denke ich. Und auffallend ist, dass man gleich in diesem einen gegossenen Kalb mehrere Götter sieht. Vers 4, da sprachen sie, sieh, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Also dieses Kalb soll dann auch noch dieses Volk aus Ägypten geführt haben, ist nicht nur für die Zukunft gedacht, nein, sie sagen, das ist der, der uns aus Ägypten geführt hat. Und nun baut Aaron einen Altar und kündigt für den morgigen Tag ein Fest des Herrn an. Das gibt's doch nicht. Das passt doch überhaupt nicht zu dem, was hier gerade vorgefallen ist. Vielleicht hat Mose Bruder doch etwas Angst bekommen. Vielleicht tut ihm das alles im Nachhinein leid und denkt er, wenn ich jetzt ein Fest für den Herrn organisiere, dann wird das Volk nicht noch mehr entgleisen oder... Aber es ist zu spät. Die Menschen haben das schon ausgesprochen, sind unsere Götter. Und so werden morgens früh Brand- und Friedensopfer gebracht, woran Gott bestimmt keinen Gefallen hatte. Und dann haben die Menschen sich zum Essen und Trinken hingesetzt. Vers 6, Sie standen auf danach, zuerst haben sie sich hingesetzt zum Essen und Trinken, und dann Vers 6, sie standen auf, um sich zu belustigen. Es ist das Wort belustigen, das uns deutlich macht, was hier bei diesem sogenannten Fest für den Herrn geschehen ist. Es ist grob gewesen. Es ist respektlos gewesen. Es betrifft ein zügelloses, liederliches Tanzen, dieses Wort belustigen. Und sich belustigen kann auch auf Trunkenheit und unmoralisches Benehmen oder Unzucht deuten. Dinge, die bei heidnischen Fruchtbarkeitsriten üblich waren und woran sich hier Gottes Kinder beteiligen. Ich muss denken an König Jerobeam. Er war der erste König vom Nordreich. Nach dem Tod Salomos hat sich ja das Reich in zwei Teilen geteilt. Und er hat ziemlich direkt Anbetungsstätten in Bethel und Dan errichtet und dort den Stierdienst eingestellt. 1. Könige 12, 28. Und bei einem anderen König, Ahab, das war zur Zeit des Propheten Elias, geht es total wild zu. Dann hat sich das alles weiterentwickelt. Und dann sehen wir, dass Gottes Volk sich zu rituellen Anbetungstanzen für den kananitischen Gott Baal verführen lässt. Und dass sie sich mit Messern bis aufs Blut schneiden. Und dass sie ihre Kinder opfern. Es ist kaum vorzustellen, dass Gottes Volk hier nach allem, was gerade passiert ist, und Aaron insbesondere, keine geistliche Wachsamkeit oder Unterscheidungskraft zeigt. Paulus sagt in 1. Korinther 10, wo er eben die vier Sünden auflistet, dass diese Dinge uns zur Warnung aufgeschrieben worden sind. Und er endet mit den Worten, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir lassen uns schnell mitreißen und überlegen nicht einmal, ob das richtig ist oder wie Gott das sieht. Es ist normal in unserer Umgebung, wir machen mit. Psalm 106 beschreibt, was hier in 2. Mose 32 vor sich gegangen ist. Psalm 106, ab Vers 19. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten, Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Sie vergaßen. Wie schnell vergessen wir. Und so geht es uns auch oft. Das Volk ist in 2. Mose 15 in der Wüste gestanden, hat gesungen, getanzt, hat das herrliche Loblied für Gott gesungen. Aber dann ist ganz schnell nicht alles mehr nach ihren Erwartungen gelaufen. Es dauerte zu lange, es geschah nichts. Und jetzt sieht es ganz anders aus. Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns warten lässt? Wo suchen wir dann unseren Halt? Wo suchen wir unsere Sicherheit? Denn darum geht es, oder? Sie wollten Sicherheit. Wer wird uns weiterführen? Woran können wir uns festhalten? Woran können wir uns klammern? Sie suchten einen Ersatz für Mose, den Gott ihnen als Führer und Mittler geschenkt hatte. Sie brauchten jemanden, an den sie sich festhalten konnten, jemanden oder etwas, und ließen sich einen stummen Abgott machen, womit sie letztendlich Gott eintauschten für etwas, was sie selbst geschaffen hatten. Und da liegt eine ganz gefährliche Fallgrube für uns, dass wir nicht unsere Hoffnung setzen auf unseren Schöpfer, sondern auf das Geschaffene. Nicht auf den Schöpfer, sondern auf das Geschaffene, dass wir uns beugen vor totem Material, wie zum Beispiel dem guten Geld. Jesus spricht von Mammon. Das ist etwas, das von Menschen geschaffen wurde. Das ist an sich totes Material. Wir beugen nicht für den Schöpfer, wir beugen für das, was geschaffen wurde. Wir setzen unser Vertrauen darauf, solange wir ein gutes Einkommen haben und finanzielle Reserven, solange wir eine sichere Rente haben, machen wir uns keine Sorgen. Und wir sehen, was geschieht. Wir befinden uns noch immer in der finanziellen Krise in Europa. Wir sehen, dass das unsicher macht und unruhig. Und ich denke, manchmal in der Börse tanzen die Anleger auch nervöse rituelle Tanzen um den Bildschirm mit den letzten Börsenberichten. Und wenn es gut geht, wird gejauchzt und gelobt, und wenn es nicht gut geht, wird getrauert. Geht's bergab, kommt die Panik, geht's bergauf, dann wird gejauchzt. Beim Gottesvolk ging es auch um Sicherheit. Umführung. Es gelang ihnen nicht, in Vertrauen zu warten auf Gott. Es gelang ihnen nicht, mit Gott zu rechnen. Und ich sage das ganz nachdrücklich, denn wir denken, ach, diese bösen Leute. Aber gelingt es uns, immer geduldig auf Gott zu warten und keinen Ersatz zu suchen, was uns dann doch auch noch Sicherheit bietet? Wir lesen die Verse 7 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenk an deine Knechte, Abraham, Isaak und Jakob, Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Was für ein Gespräch, gell? Mose wagt was, aber war ja auch ein Freund Gottes. Und er spricht hier nicht von sich heraus, was er sagt, ist nach Gottes Willen. Es ist ganz wichtig, das zu entdecken. Mose verbleibt noch immer bei Gott oben auf dem Berg, ganz erfüllt, ganz beglückt, hat keine Ahnung, was sich unten abspielt. Und Gott warnt Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Was fällt uns hier auf, dass Gott Mose sagt: Dein Volk? Es war doch bisher sein Volk. Er hat es sich doch zum Eigentum gewünscht. Er hat doch einen Bund mit ihm geschlossen, damit sie sein Volk sind. Wir sehen hier, dass Gott sich entfernt hat von dem Volk. Es ist die Sünde dazwischen gekommen. Er kann nicht mehr unbefangen von meinem Volk reden. Und hier sehen wir Mose als Mittler zwischen Gott und dem Volk, denn Mose wird angeklagt, dein Volk. Mose wird angeklagt wegen des Benehmens des Volkes. Ihm trifft die Schuld. Und Mose soll jetzt zu ihnen gehen und die Sache in Ordnung bringen. Gott sagt in Vers 9: Ich habe das Volk beobachtet. Und ich habe gesehen, wie halsstarrig sie sind. Sie sind nicht dazu bereit, ihren Hals, ihren Kopf vor Gott zu beugen. Und in seinem Zorn will Gott das Volk verzehren. Hier sehen wir Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott hat sich schon von seinem Volk entfernt und sagt Mose: Ich will es verzehren. Auch wir müssten sterben. Auch wir müssten sterben, denn wir sind nicht besser als dieses alte Volk. Der heilige Gott erträgt keine Sünde. Aber Gott sei Dank haben wir auch einen Mittler, wir haben Jesus, von dem Mose ein Typus ist. Mose bekommt eigentlich von Gott die Gelegenheit, das ganze Volk loszuwerden. Stellt euch das mal vor. Gott will sie verzehren, er will neu anfangen mit Mose und ihn zu einem großen Volk machen. Ich glaube, dass ich in seinem Fall ein bisschen erleichtert reagiert hätte. Ich sagte, Gott, komm mir eigentlich recht angenehm vor, dass du mit mir persönlich anfangen willst. Da sitzen unten am Berg gut 1,5 Millionen Menschen, die nicht wollen. Und Mose hat jetzt die Gelegenheit, sie loszuwerden. Denn Gott sagt, ich will mit dir neu anfangen. Und Mose hat ja so viel mit diesem Volk durchgemacht. Das wäre super gewesen, aus menschlicher Sicht. Aber es zeigt geistliche Reife bei Mose, dass er nicht darauf eingeht. Und er fängt damit an, klarzustellen, dass dieses Volk nicht sein Volk ist, sondern Gottes Volk. Vers 11 und 12. Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen? Vers 12. Lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen wirst. Also Mose macht zuerst mal klar, es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Und dann geht es weiterhin in dem, was Mose sagt, geht es Mose nicht um sich, sondern um Gottes Namen, um Gottes Ruf. Wenn Gott tatsächlich das Volk verzehren würde, würde seine Ehre oder sein Ruf geschädigt werden. Die Länder ringsum haben alle gehört, dass dieses Volk mit großer Macht von Gott befreit wurde aus Ägypten, haben von den Plagen gehört, das hat sich rumgesprochen. Und jetzt würde sich herumsprechen, dass Gott es jetzt nicht schafft, das Volk dorthin zu bringen, wo es hinbringen will. Dass Gott versagt. Dass Gott halbwegs aufgegeben hat und sein Volk verzehrt hat. Das geht nicht, sagt Mose. Denk an deinen Namen. Denk an deinen Ruf. Die Menschen würden meinen, du bist unfähig. Du bist doch ein Gott, der nicht alles kann. Mose denkt nicht an sich. Schön, wenn ich das Volk loswerden könnte. Und nur Gott und ich neu anfangen könnten. Mose denkt an Gott und wagt es, das auszusprechen, Gott, das darfst du nicht machen. Da sagt er etwas Großes, aber es ist nicht menschlich, was er sagt, er ist nach Gottes Willen. Er denkt an Gottes Namen, er zeigt eine bewundernswerte geistliche Reife, es geht um Gott. Und so tritt er dann in den Versen 11 bis 14 ein für das Volk. Ach Herr, warum? Warum, warum? Gedenk an deine Knechte. Sei noch ein Grund. Du hast etwas verheißen und es passt nicht zu deinem Charakter, dass du deine Verheißung nicht erfüllen würdest. Du bist ein heiliger Gott. Was hast du Abraham gesagt? Was hast du Isaak gesagt? Was hast du Jakob? Was hast du Israel gesagt? Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Jetzt hat das Volk sich vermehrt in elenden Umständen. Das war ein Wunder. Jetzt würdest du sie vernichten. Also Herr. Also Herr. Und dann Vers 14, da reute Gott das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Hier stellt sich die Frage, kann man Gott beeinflussen? Kann man Gott auf andere Gedanken bringen? Es kommt uns fast so vor, oder? Ich denke, dass es wichtig ist, zu unterscheiden zwischen einer Absicht Gottes und einem Ratschluss Gottes. Eine Absicht ist kein unabänderlicher Ratschluss Gottes. Ratschlüsse stehen fest. Aber bei einer Absicht ist der Sprecher nicht unbedingt gebunden an die erklärte Handlung. Denken wir auch an Abraham, der mit Gott redet über Sodom und Gomorra. Das war seine Absicht, aber es war noch kein Ratschluss. Und hier ist noch die Möglichkeit, die Gelegenheit, dass Mose mit Gott redet. Aber nicht, er soll nicht mit menschlichen Motiven jetzt kommen. Und er kommt mit ganz, sage ich jetzt mal so, biblischen Motiven, die zu Gott passen. Seine Motivation ist eine geistliche Motivation. Wir lesen jetzt die Verse 15 bis 29. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes. Und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Jetzt begegnet er unterwegs Josua. Der hat auf ihn gewartet. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete: Das klingt nicht wie Kriegsgeschrei, wie Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Mose Zorn. Und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Und da sagte Aaron: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mach uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reißt es ab. Da gaben sie es mir und ich warf es ins Feuer. Daraus ist dieses Kalb geworden, ein Wunder. Er hat die Ohrringe und so ins Feuer geworfen und da ist ein goldenes Kalb da aus dem Feuer gestiegen und hat sich aufgestellt zur Anbetung. Kann nichts dafür, war nicht dabei, haben nur zugeschaut. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Und da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hat, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Schwere Verse. Mose steigt den Berg hinab mit den zwei Tafeln, mit den 10 Geboten von Gott geschrieben, trifft unterwegs Josua, den ihn aufmerksam macht auf das Geschrei des Volkes. Der eine meint, das ist Kriegsgeschrei, der andere sagt, ich höre Wechselgesang, aber dann wird klar, was los ist. Vielleicht hat Mose das bis jetzt auch nicht so richtig aufgenommen, angenommen von Gott. Aber es wird ganz klar, das Volk tanzt anbetend um das goldene Kalb herum. Und dann tritt Mose auf in dieser Situation nicht mehr als Mittler, sondern als Rächer, als Richter und als Rächer. Voller Zorn, dermaßen entsetzt, dass er die Tafeln zerschmettert. Das Volk hat mit seiner Kalbanbetung Gottes Gebote gebrochen. Jetzt zerbricht er die Tafel, worauf diese Gebote geschrieben sind. Es ist schockierend. Denn eigentlich versündigt sich Mose hier, indem er die Tafel Gottes oder das Werk Gottes vernichtet, statt nur das Menschenwerk, das Kalb, zu vernichten. Er wird nicht dafür gestraft. Vielleicht dürfen wir das so sehen, dass Gott sein Jähzorn als heiliger Wut gesehen hat und dass das richtig war in dieser Situation als Zorn. Denn Mose verbrennt nachher das Kalb, dann zermalmt er es zu Pulver, streut es auf das Wasser und gibt es den Kindern Israels zu trinken. Es muss bitter gewesen sein. Aber sie sollen verstehen, dass solche Götter unbedeutend und nichtig sind. Und dann zieht er Aaron zur Verantwortung. Der jüngere Bruder ermahnt den Eltern. Seine Frage, Vers 21, wie kann es sein, dass du eine so große Sünde über das Volk gebracht hast, die zeigt seine Liebe für das Volk. Du hast eine Sünde über das Volk gebracht. Du hättest es beschützen müssen. Ich habe doch gefragt, dass du aufpassen solltest. Du warst doch verantwortlich für sie. Du hast sie ins Unglück gebracht, indem du einfach mitgegangen bist. Du bist kein Mann gewesen, kein Mann Gottes gewesen hier. Wie kann es sein, dass du eine so große Sünde über das Volk gebracht hast? Das Wort Sünde beinhaltet, dass man das gesetzte Ziel oder seine Bestimmung verpasst hat. Und das ist, was Sünde tut. Und das sehen wir hier. Das Volk ist von Gottes Weg abgekommen. Vers 25, es ist zügellos geworden. Und Aaron hat sie weder gewarnt, noch hat er das alles verhindert. Und er weicht jetzt aus und sagt, dass das Volk Schuld hat und was das Kalb angeht, das ist einfach aus dem Feuer gesprungen. Kreativ. Unglaublich kreativ. Wahrscheinlich haben nicht alle Menschen mitbekommen, was hier vor sich gegangen ist, denn die Menschen, das war ja ein riesiges Volk und es war ein wildes Fest im Gange. Die Menschen können nicht alle direkt beim Kalb gestanden sein, die waren überall zerstreut, die waren vielleicht auch zu betrunken, um mitzubekommen, was hier vor sich ging. Und jetzt ruft Mose in Vers 26 alle, die dem Herrn angehören, zu sich. Nicht alle, die irgendwie glauben, nicht alle, die ein bisschen ein gutes Gefühl haben, was Gott angeht. Nicht die, die sowohl Gott als Götter okay finden. Er ruft die, die den Herrn angehören. Und es kommen dann die Leviten, die Menschen aus dem Stamm Mose und Aaron, und dann folgt ein unheimlich hartes Gericht, wobei 3000 Männer sterben. Und von den Leviten wird verlangt, dass sie ihre eigenen Leute, auch ihre eigene Verwandte, umbringen. Man soll verstehen und lernen, wie wichtig das ist und was das bedeutet, Gottes heilige Volk zu sein. Nur so können wir dieses Gericht verstehen. Gott führt dieses Gericht aus, lässt es ausführen, damit dieses Volk versteht: Ich bin der einzig wahre Gott. Und was hier vor sich geht, geht nicht. Und wenn das Volk das jetzt nicht versteht, dann werden sie sich später auch von den Götzen in Kanaan, wo sie dann leben werden, wo viele fremde Völker leben, werden sie sich einfach mitnehmen lassen. Wenn sie das Land in Besitz nehmen, werden sie sich in Besitz nehmen lassen von den fremden Völkern. Es ist ein Tiefpunkt hier in der Geschichte Israels. Es ist aber, Gott setzt hier auch ein Merkmal, würde ich fast sagen. Also vergiss das nie, was hier passiert ist. Denn es ging um meine Heiligkeit. Und dann im letzten Abschnitt des Kapitels sehen wir Mose wieder am folgenden Tag als Mittler. Verse 30 bis 35. Es geschah am folgenden Tag. Da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Die sind inzwischen alle nüchtern geworden, haben geschlafen. Nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Vielleicht. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ergreifend, oder? Er identifiziert sich vollkommen mit dem Volk. Er nimmt ihre Schuld auf sich, vertilge sie nicht. Wenn irgendjemand vertilgt werden soll, dann ich. Jesus, oder? Jesus. Hier wieder Jesus in dieser Geschichte, der gesagt hat: Gott, leg die Sünden der Welt auf mich. Und er ist ans Kreuz gegangen. Mose bietet es hier noch an. Und es muss auch nicht so sein, er steht vor dem heiligen Gott, der auch sehr gnädig ist. Aber wir sehen hier, dass er ein Typus von Jesus ist. Als Mittler steht er vor Gott und sagt: Tilge dieses Volk nicht aus, vertilge es nicht. Sie haben eine große Sünde begangen, aber tilge mich aus deinem Buch. Nimm mich weg. Und da sprach der Herr zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Ein Gericht und ein Mittler. Mose, der sagt: Ich will es sein, wenn es sein muss. In dieser Situation folgt diese Geschichte, von der ich gestern erzählt habe, dass Mose dann sein Zelt außerhalb des Lagers aufschlägt. Das Zelt, wo er Gott begegnen will, weil er davon durchdrungen ist, dass Gott nicht mehr in ihrer Mitte wohnen kann. Das Volk hat noch keinen Buße getan. Aaron ist nur mit Ausreden gekommen. Und Mose weiß, Gott kann so nicht in unserer Mitte wohnen. Und er richtet dann ein Zelt auf außerhalb des Lagers, er schlägt es auf. Es wird explizit gesagt in 2. Mose 33, Vers 7, fern von dem Lager. Denn Gott hat Mose gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die unmittelbare Gegenwart Gottes ist von dem Volk weggenommen worden. So ist das. Gott erträgt keine Sünde. Und dann findet in dem Zelt eines Tages ein Gespräch zwischen Gott und Mose statt, wobei Mose Gottes Führung in Bezug auf den weiteren Weg sucht und Gott daran erinnert, dass das Volk trotz seiner Untreue doch noch immer Gottes Volk ist. Mose sprach zu dem Herrn, 33,12, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Das Gespräch läuft noch immer. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und Mose sprach, Vers 15, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf, dann bleiben wir lieber hier. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden von vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Hat Gott das nicht gesagt? Ich will, dass ihr mein Volk zum Eigentum seid, ein Volk, das ausgezeichnet ist, das anders ist, weil ich ihr Gott bin. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und dann kommt eben der Vers oder die Aussage Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt verstehen wir besser, in welchem Kontext das gefragt wurde, wo Mose so am Ende war und Gott so nötig hatte. So sicher wusste, ohne ihn will ich nicht weiter, geht es nicht weiter, mit diesem Volk geht es nicht weiter. Und in 2. Mose 34 steigt er dann wieder auf den Berg, dann hat er in seinen Händen zwei neue steinerne Tafeln, die trägt er bis auf die Spitze des Berges, er ist dann ganz alleine. Und in Vers 5 kommt der Herr in einer Wolke zu Mose und ruft seinen Namen aus. Dann kniet Mose nieder, betet Gott an und dann fleht er Gott an. In Vers 9 von Kapitel 94, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Und vergib uns doch unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Das ist so ergreifend, dass uns, er identifiziert sich noch immer mit dem Volk. Mose ist nicht schuldig, das Volk ist unschuldig. Und es ist interessant, es ist beeindruckend, dass der Mann, der vor Jahren nach Ausreden suchte, damit er sich nur nicht mit diesem Volk beschäftigen musste, der gesagt hat, sende wen du willst, aber mich nicht, dass er hier dieses Volk nicht loslassen will. Dass er total verwachsen ist mit seinem Auftrag und mit dem Volk, dass er für sie aufkommt, dass er bereit ist, sein Leben für sie zu geben. Und dann folgt die Erneuerung des Bundes und weitere Anweisungen, Bundesverpflichtungen. Und dann wird wieder gesagt, sie sollen sich fernhalten von den Völkern ringsum, dürfen keinen Bund schließen, sollen alles Heidnische entfernen. Und ja, dann ist Mose in diesen Tagen, diese 40 Tage und Nächte oben beim Herrn. Diese Geschichte ist so zentral in der Geschichte Israels, dass die Bibel uns sie mehrere Male vorschildert, auch im Neuen Testament. Zum Beispiel in der Rede von Stephanus, der redet vor seiner Steinigung, der redet ausführlich über Mose. Oder 1. Korinther 10 habe ich schon erwähnt. In 5. Mose 9, damit schließe ich ab, blickt Mose zurück auf diese Geschichte. Mose ist dann schon 120 Jahre alt und es ist eigentlich seine Abschiedsrede schon oder eine seiner Abschiedsreden. Und dann fange ich an in 5. Mose 9, Vers 8. Am Horeb erzürntet ihr den Herrn und der Herr ergrimmte über euch, sodass er euch vertilgen wollte. Als ich auf den Berg gegangen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch machte, da blieb ich 40 Tage und Nächte lang auf dem Berg und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und da gab mir der Herr die 2 steinernen Tafeln mit dem Finger Gottes beschrieben und darauf alle Worte, die der Herr mit euch auf dem Berg geredet hat, mitten aus dem Feuer am Tag der Versammlung. Das war an dem Tag, wo das Volk gesagt hat, bitte nicht mehr, das ist uns zu viel. Und es geschah nach 40 Tagen und 40 Nächten, da gab mir der Herr die 2 steinernen Tafeln, die Tafeln des Bundes. Und der Herr sprach zu mir, mach dich auf, geh schnell hinab von hier, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind von dem Weg, den ich ihnen geboten habe, schnell abgewichen. Sie haben sich ein gegossenes Bild gemacht. Und der Herr sprach so zu mir, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen unter den Himmel auslösche. Ich will aus dir, Mose, ein stärkeres und größeres Volk machen, als es dieses ist. Und als ich mich nun umwandte und von dem Berg herabstieg, der Berg aber brannte in Feuer und die 2 Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen hatte, da schaute ich und siehe, ihr hattet euch an dem Herrn, eurem Gott, versündigt, indem ihr euch ein gegossenes Kalb gemacht hattet und ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr geboten hatte. Da ergriff ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Und ich fiel vor dem Herrn nieder wie zuerst, 40 Tage, 40 Nächte lang, ich aß kein Brot. Ich trank kein Wasser um aller euren Sünden willen, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der Herr über euch so sehr erzürnt war, dass er euch vertilgen wollte. Und der Herr erhörte mich auch diesmal. Auch über Aaron war der Herr sehr zornig, sodass er ihn vertilgen wollte, aber ich betete auch für Aaron zu jener Zeit. Ich betete für das Volk, ich betete für Aaron. Jesus betet heute für uns, oder? Doch eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich, verbrannte es mit Feuer, zerschlug es, zermalmte es völlig, bis es zu feinem Staub wurde und ich warf seinen Staub in den Bach, der von dem Berg herabfließt und wir wissen, sie mussten das trinken. Und dann noch in Kapitel 10, die Verse 10 bis 13, da sagt er es wieder, ich aber stand auf dem Berg wie an den vorherigen Tagen, 40 Tage, 40 Nächte lang und der Herr erhörte mich auch diesmal und der Herr wollte dich nicht verderben. Der Herr aber sprach zu mir, mache dich auf. Und geh hin, um vor dem Volk herzuziehen, damit sie hineinkommen und das Land in Besitz nehmen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Die alte Verheißung steht noch immer aufrecht. Gott ist treu. Er wird nicht loslassen, was seine Hand begonnen. Trotz allem, da sehen wir einen sehr gnädigen Gott, oder? Er nimmt das Volk weiterhin mit, er hat was mit ihnen vor. Und so ist das auch bei uns. Ich denke, wir enttäuschen Gott so oft. In kleinen und großen Sachen, wir sind so oft untreu. Und manchmal fällt uns das nicht einmal mehr auf. Oder manchmal finden wir das nicht so schlimm, weil das alles doch normal ist in unserer Kultur, wie Götzenanbetung in der Kultur normal war. Es fällt uns nicht einmal mehr auf. Aber es fällt Gott auf. Und er möchte mit uns wie mit dem Volk damals vorankommen. Er möchte mit dir vorankommen. Er hat ein Ziel für dich, für uns. Es geht auf ein Ziel zu. Und hier auf dieser Erde, in diesem Leben, will Gott uns auf dieses Ziel vorbereiten und will Gott uns auch zu seinen Kindern machen, das heißt auch uns verändern nach dem Bild seines Sohnes, ein Volk ihm zu Eigentum, auch wir, die herausragen sollen, die sichtbar sein sollen in der Welt. Die Welt soll etwas haben, was sind das für Leute? Wie geduldig, wie liebevoll, wie gütig, wie demütig, was sind das für Menschen? Und ehrlich gesagt, sind diese Eigenschaften bei uns oft noch nicht so sichtbar, oder? Spricht der alte Mensch noch immer lauter als der neue Mensch? Aber dann denken wir wieder an die Frucht des Geistes, also Galater 5, Vers 22, die Gott in uns gesät hat und zur Blüte bringen will. Die Eigenschaften Jesu, damit wir ihm ähnlicher werden, damit wir Gott zur Ehre leben, weil Menschen etwas von ihm auch in uns sehen werden. Wir sind so oft mit uns beschäftigt. Aber Gott will uns zu Instrumente seiner Ehre machen. Zu einem himmlischen Orchester, würde ich fast sagen, das gemeinsam sein Lob singt. Aber so oft sind wir zerstritten, sind wir uns uneinig, haben wir viel Kritik und gibt es auch in unserem Leben Götzen. Und trotzdem will Gott mit uns weitermachen. Wir haben jetzt jemanden, der nicht nur 40 Tage und Nächte für uns betet. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und betet Tag und Nacht für uns. Er ist der hohe Priester, der uns helfen will in unserer Not, der uns auch unsere Sünden vergeben will. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, um uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das Einzige, was Gott von uns verlangt, ist, dass wir umdrehen. Gleich sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Der alte Mensch hat noch sehr viel Kraft, taucht immer wieder auf und wir hören, wir sind wie Aaron, wir lassen unseren alten Menschen zu, wir lassen ihn handeln und tun. Wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, lügen wir, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, um uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Dann will er weiter mit uns, dann kann er weiter mit uns, dann kommt er mit uns voran. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und ich denke, der Heilige Geist hat sehr viel zu tun in uns, aber eine Sache ist, dass er uns infiziert mit einem Hunger nach guten Sachen. Er infiziert uns mit einem Hunger nach dem, was gut ist. Und er infiziert uns auch mit Hass für das, was schlecht ist. Lass ihn zu. Gib ihm Raum. Und lassen Sie uns danach ausstrecken, dass Gott mit uns vorankommt. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dir danken für diese Geschichte, auch wenn sie ganz furchtbar ist. Und es ist so leicht jetzt zu sagen, ach Aaron, was hat der gemacht? Der hat seine Verantwortung nicht gelebt. Und das Volk, wie gibt es das, dass die so schnell abgewichen sind? Aber Herr, wir sind genau so Sünder, wie es dieses Volk war. Genauso schwach, wie Aaron war. Und wir sind dir so dankbar, Herr Jesus, dass du der vollkommene Mittler bist, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, uns sieht, uns kennt, für uns betet, damit wir den Glauben nicht verlieren, damit wir den Glaubensweg dranbleiben, damit wir weitergehen. Und Herr, wir sehnen danach, wir verlangen danach, dass dein Verlangen auch unser Verlangen wird, dass wir deinem Sohn ähnlicher werden. Und wir wollen sagen, hier sind wir. Du kennst uns. Du kennst unsere Sünden, unsere Schwachheit. Herr, nimm uns an. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns liebst. Danke für Jesus.